Was immer sein wird, laut Natalie Cole, wissen wir nicht. Doch wir können erahnen, was geschieht, wenn das Ökosystem unter Wasser erheblich gestört wird. Und das hat sicherlich nicht nur mit dem Klimawechsel zu tun. Weiter geht es nun mit dem zweiten Teil des Live-Interviews und unserem Studiogast, Frau Dr. Julia Schweiger. Wie bereits erwähnt, ist sie Fachtierärztin für Fische sowie Leiterin des Referats Aquatische Toxikologie und Pathologie beim Bayerischen Landesamt für Umwelt, Dienststelle Wielenbach. Kollegin Lisa Balke führt das Interview. Ich denke, es gibt noch jede Menge Fragen auf der Liste, oder?
Ja, und deswegen machen wir auch gleich weiter. Wir hatten ja aufgehört bei den Medikamenten und Hormonen oder bei den etwas anderen neuartigen Belastungen. Jetzt kennt man das eventuell, dass Medikamente aus menschlichen Ausscheidungen in die Gewässer langen. Wo kommen die sonst noch her oder ist das das Einzige, wie die eingetragen werden?
Also ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist die nicht fachgerechte Entsorgung von Medikamenten. Also im Prinzip ist es ja immer noch so, dass doch einige Leute ihre Medikamente, also ihre Altmedikamente, die sie nicht mehr brauchen, zum Beispiel über die Toilette entsorgen. Das heißt, diese Wirkstoffe gelangen direkt in die Kläranlage. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich meine, die Ausscheidungen der Patienten, das können sie natürlich nicht verhindern.
Jetzt kennt man das aus anderen Gebieten, dass es zum Beispiel so eine Antibiotikaresistenz sich entwickelt. Ist das bei aquatischen Lebewesen auch schon gesehen oder der Fall?
Also es gibt schon, vielleicht muss ich da noch ein bisschen ausholen, also die Medikamente, die kommen ja im Prinzip über das Abwasser in die Kläranlage. Und es gibt viele Medikamente, die werden dort sehr gut abgebaut. Und es gibt einzelne Medikamente, die werden eben nicht gut abgebaut. Dazu zählen beispielsweise verschiedene Schmerzmittel. Diclofenac ist ein bekannter Wirkstoff letztendlich, wo einfach der Abbau nicht vollständig erfolgt. Und dann hängt es letztendlich davon ab, wenn das Abwasser dann letztendlich in den Vorfluter, also in das Gewässer gelangt, das gereinigte Abwasser, wie viel enthält dieses Abwasser noch und vor allem, wie ist dann im Gewässer selber die Verdünnung? Das interessiert uns ja eigentlich. Glücklicherweise ist es in der Regel so, dass die Gewässer groß genug sind, dass die Verdünnungen eben so sind, dass wir uns keine Sorgen um unsere Fische machen müssen.
Wie sind denn dann, wenn jetzt bei hohen Belastungen, gehe mal davon aus, dass Sie bei sich wahrscheinlich auch mit hohen Belastungen Medikamenten forschen, gibt es da Erkenntnisse, inwieweit sich das dann auf die Lebewesen auswirkt?
Also es gibt Wirkungsstudien, also wir untersuchen zum Teil Einzelstoffe, zum Beispiel Diclofenac. Und das ist ein gutes Beispiel, wo wir einfach festgestellt haben, dass umweltrelevante Konzentrationen dann durchaus Veränderungen bei den Fischen hervorrufen können. Immer im Labormaßstab natürlich nachgewiesen. Weil wenn Sie einen Fisch im Gewässer untersuchen, das ist einfach so eine multifaktorielle Geschichte, so viele Faktoren, die auf diesen Fisch einwirken, dass sie letztendlich, wenn dieser Fisch Veränderungen zeigt, histologisch, also in den Organen zum Beispiel, dann können Sie das nicht eindeutig zuordnen. Wenn Sie das im Laborversuch machen, dann ist es eben eindeutig. Und Diclofenac ist tatsächlich einer der Wirkstoffe, der zu Veränderungen bei Fischen führen kann.
Und was für Veränderungen sprechen wir dann da?
Also wir machen unsere Versuche ja meistens mit Regenbogenforellen. Das ist sozusagen die Laborratte des Wassers. Da hat man einfach sehr viele Referenzwerte. Wir haben dort Nierenveränderungen gefunden. Wir haben Veränderungen an den Kiemen gefunden. Und das ist dann natürlich schon was, wenn der Fisch dann in seinem normalen Umfeld ist, wo dann andere Faktoren eben noch auf ihn einwirken. Das wird sicher nicht gesundheitsförderlich sein.
Jetzt kennt man das eventuell aus anderen Studien, hat man vielleicht mal gehört, dass auch Hormone, also vor allem also weibliche Hormone, die vom Menschen kommen, durch die Antibabypille oder sonst woher, dann auch Auswirkungen auf die Fischpopulation haben, dass die sich dann nicht mehr so gut vermehren, weil die Potenz, sag ich jetzt mal, nicht mehr so da ist. Können Sie dazu was sagen?
Also da gab es ja in den 90er Jahren erste Berichte aus England, die haben aber natürlich auch nicht unbedingt die gleichen Klärtechniken damals schon gehabt, wie wir sie jetzt heute haben, wo eben Angler letztendlich Fische gefangen haben, männliche Fische, die aber Anzeichen von Verweiblichung tatsächlich gezeigt haben im Bereich der Organe. Also sowas haben wir bei uns jetzt noch nicht gesehen. Noch dazu muss ich sagen, wir untersuchen inzwischen seit, ich glaube 2002, verschiedenste Gewässer- und Kläranlagenabläufe auf diese östrogene Wirkung. Und wir haben natürlich dann eben Tiere dort exponiert und schauen, ob die Veränderungen zeigen. Und derartige Veränderungen haben wir nie gefunden.
Haben Sie noch andere Medikamente, die Sie sagen, die sind belastend für die Fischerei?
Also man muss halt auch Medikament untersuchen. Also wir haben inzwischen einen Beta-Blocker untersucht, wir haben ein Antiepileptikum untersucht, Carbamazepin. Das ist insbesondere interessant, weil das in der Kläranlage, also ist jetzt nicht so, dass das extrem hoch konsumiert wird, aber es wird eben in der Kläranlage nahezu gar nicht abgebaut. Bei diesen beiden Stoffgruppen haben wir keine Auswirkungen gefunden. Wir haben auch die Clofibrinsäure untersucht. Das ist praktisch der aktive Metabolit von Clofibrat, das ist ein Lipidsenker. Auch da haben wir nicht wirklich Effekte bei den Fischen gesehen.
Jetzt haben wir über die ganzen Belastungen geredet, die die Fische ausgesetzt ist. Wir verzehren die ja auch. Kann das auch bei uns dann zu Schädigungen kommen?
Also sagen wir mal so, das ist jetzt nicht ganz mein Fachgebiet. Ich bin Tierarzt und auch das LFU, das beschäftigt sich natürlich in erster Linie damit, geht es dem Ökosystem Gewässer, geht es den Tieren da drin gut. Natürlich machen wir auch eben unter dem Gesichtspunkt zum Teil Rückstandsuntersuchungen. Aber man muss sich immer überlegen, also gegessen wird die Fischmuskulatur, nicht die Leber. Also wenn wir mal eine Akkumulation von Stoffen haben, dann ist die am ehesten in der Leber. Wobei jetzt das für diese Arzneimittel, über die wir gerade gesprochen haben, also überhaupt nicht zutrifft. Aber in der Muskulatur haben sie diese Stoffe in der Regel nicht.
Jetzt haben wir in den letzten beiden vorgefertigten Interviews jeweils gehört, dass die Forschung am Zug ist, weil natürlich die Abwassergesellschaft nichts machen wird, was nicht unbedingt sein muss. Können Sie eventuell einen Ausblick geben, womit man rechnen kann in der Zukunft? Oder macht es Sinn, Belastungsgrenzen einzuführen?
Also auf jeden Fall, es ist ja auch da schon sehr viel im Gange. Es gibt ja die sogenannte Europäische Wasserrahmenrichtlinie, die letztendlich auch eine, jetzt mal vereinfacht gesagt, eine Liste prioritärer Stoffe enthält, für die schon Umweltqualitätsnormen, also Grenzwerte letztendlich etabliert sind. Und um solche Grenzwerte eben festzulegen, braucht man eben einfach Daten aus Studien. Und da ist sicher noch viel zu tun. Momentan haben wir ein Projekt zum Beispiel mit dem Umweltbundesamt, wo es auch wieder darum geht, für verschiedene Arzneimittel, also die in der Umwelt gefunden werden können, für die aber eben noch keine Toxizitätsdaten da sind, da eben Untersuchungen durchzuführen.
Wenn ich jetzt als Verbraucher was machen möchte, was kann ich tun? Wie kann ich unsere Gewässer schützen? Haben Sie da ein paar Tipps?
Also gerade jetzt, was die Arzneimittel angeht, die Entsorgung ist eben sehr wichtig. Im Moment ist die korrekte Entsorgung von Arzneimitteln eigentlich über den Restmüll, über den Hausmüll. Es wird dann einfach verbrannt. Es gibt auch Landkreise, die haben so eine Art Giftmobil, heißt es, glaube ich, wo diese Stoffe auch abgegeben werden können. Aber hier in München zum Beispiel über den Hausmüll. Und bei Kunststoff, das ist natürlich ein weites Feld. Da kann man wirklich, denke ich, im Kleinen viel machen. Was, denke ich, wenn das viele Leute machen würden, sicher durchaus zu einer Verminderung zumindest des Plastikabfalls in der Umwelt führen könnte.
Vom BUND gibt es ja so eine Liste mit zum Beispiel Kosmetikas, die keine Mikroplastik enthalten. Oder wir hatten uns vorhin auch unterhalten über solche QR-Scans, womit man die Produkte scannen kann, was sie für Inhaltsstoffe haben, um da dann halt drauf zu verzichten. Das ist wahrscheinlich einer der, zumindest im Kosmetikbereich, um diese Mikroplastik-Sachen.
Ja, genau. Vor allem die Industrie, die reagiert ja auch schon. Also es gibt meines Wissens keine Zahnpasta beispielsweise mehr, die noch Kunststoffpartikel enthält.
Ach ehrlich? Das war mir nicht bekannt.
Wir kommen jetzt zum Schluss. Haben Sie einen speziellen Wunsch an die Menschheit in dieser Sache? Wenn Sie so bei der Arbeit sind, was kommt da so hoch? Können Sie da was zu sagen oder wollen Sie dazu was sagen oder ist das einfach zu kritisch?
Also, nee, das ist jetzt eigentlich nicht kritisch. Ich denke einfach, die Menschen müssen überlegen, die müssen nachdenken, die müssen einfach überlegen, wie sie sich verhalten, was das dann letztendlich für Konsequenzen hat. Mhm. Man muss sich halt einfach auch für diese Themen interessieren. Ja? Ansonsten geht da natürlich nichts weiter.
Okay, vielen lieben Dank. Ja, danke, Frau Dr. Schweiger. Danke, Lisa.
Gerne.